Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wir befinden uns hier im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums. Das Matthäusevangelium kann man grob in 5 Teile unterteilen. Jeder Teil enthält eine große Rede Jesu und einen erzählenden Part. Und Matthäus 13 ist genau die Mitte. Das markiert genau den Beginn des dritten Teils. Und dies ist auch ein ganz besonderes Kapitel, denn in diesem Kapitel erzählt der Herr Jesus 7 Gleichnisse über die Geheimnisse des Himmelreichs. 6 von diesen Gleichnissen beginnen sogar damit, das Reich der Himmel ist wie oder das Reich der Himmel gleicht. Und Gleichnisse waren im Judentum eine bekannte und übliche Form der Belehrung. Also man hat dort Dinge oder Vorgänge des täglichen Lebens genommen, in bildlicher Sprache verpackt und damit geistliche Wahrheiten darzustellen. Und diese 7 Gleichnisse, die haben ein gemeinsames Thema, das Reich der Himmel. Und das ist auch ein zentrales Thema vom Matthäusevangelium. 32 Mal kommt dieser Begriff darin vor und es ist auch ein zentrales Thema der Bibel generell. Und deshalb möchte ich, bevor wir uns diese Gleichnisse näher anschauen, nochmal einen ganz groben Überblick geben, was eigentlich das Reich der Himmel bedeutet. Ist die Batterie vielleicht leer? Ist sie weiter? Okay, jetzt geht's wieder. Das Wort Reich, was wir in unseren Übersetzungen finden, bedeutet Königsherrschaft oder Herrschaftsgebiet. Und es meint sowohl das königliche Regieren als auch den Herrschaftsbereich, über das sich eine Herrschaft erstreckt. Und das Wort Reich der Himmel, das finden wir nur im Matthäusevangelium. Vermutlich hat Matthäus deshalb Reich der Himmel gesagt und nicht Reich Gottes, weil er an eine jüdische Leserschaft geschrieben hat und die Juden hatten Skrupel davor, den Namen Gottes zu häufig, zu leichtfertig zu gebrauchen. Aber in allen 4 Evangelien finden wir auch den Begriff Reich Gottes vor und wir können durch Querverweise innerhalb der Evangelien auch zeigen, dass Reich der Himmel gleichbedeutend ist mit Reich Gottes. Ja, und was meint dieser Begriff Reich Gottes? Im weitesten Sinne, es gibt eigentlich 2 Bedeutungsebenen. Im weitesten Sinne meint es Gottes universelle Herrschaft über die Welt. Gottes souveräne, allumfassende, zu jeder Zeit der Geschichte gegebene Herrschaft über das ganze Universum, über die Welt. Zum Beispiel heißt es in Psalm 103, 22, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Oder in 2. Mose 19 sagt Gott, denn die ganze Erde gehört mir. Oder noch ein Beleg aus dem Neuen Testament, der Herr Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt aber auch eine engere Bedeutung von Reich Gottes. Die engere Bedeutung ist die, dass das Reich Gottes meint, alle Menschen, die in ihrem Leben die Herrschaft Gottes über ihr Leben anerkennen, die Gott als Herrn anerkennen, die Jesus als Herrn anerkennen. Und dieses Reich nimmt im Verlauf der Geschichte unterschiedliche Formen an. Mit dem ersten Kommen von Jesus kommt der König, der von Gott gesandte König, auf die Erde. Und damit ist im gewissen Sinne auch das Königreich Gottes zu den Menschen gekommen. Jesus sagt zum Beispiel Matthäus 4, 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und Jesus beschreibt dieses Reich als ein geistliches Reich. Es ist kein irdisches Reich, es ist kein Reich mit Landesgrenzen, es gibt keinen offiziellen Regierungssitz, kein offizielles Regierungsgebäude, wo man hingehen kann, sondern es ist ein geistliches Reich. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 18, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Oder Lukas 17 ist noch wichtiger hier, da redet Jesus mit den Pharisäern und es heißt da, als aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Luther übersetzt inwendig in euch. Und in unserem Kapitel Matthäus 13 geht es um diese gegenwärtige Form des Reiches, in der auch wir heute leben. Jesus beschreibt dieses Reich als ein werdendes und wachsendes Reich. Er beschreibt es als ein Reich, in das man hineinkommen muss, in das man hineinkommen kann. Das heißt, es gibt ein Drinnen und ein Draußen. Es gibt ein außerhalb des Reich Gottes sein und ein im Reich Gottes drin sein. Und die Bibel macht klar, ein Mensch kommt nur in dieses Reich, wenn er Vergebung der Sünden empfängt durch den Opfertod Jesu. Und von Natur aus sind wir alle Menschen, die wir Gott nicht kennen, wir sind außerhalb dieses Reiches. Das wird in Kolosser 1 beschrieben. Da heißt es, er, also Gott in dem Kontext, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, von Natur aus sind wir alle Menschen unter der Herrschaft der Finsternis und wir müssen gerettet werden und in dieses Reich Gottes hineinversetzt werden. Und damit einhergehend auch müssen wir von Neuem geboren werden. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir müssen von Gott eine neue Natur geschenkt bekommen. Jesus sagt in Johannes 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt aber auch eine sichtbare Form von Gottes Reich. Wenn Jesus wiederkommen wird, bei seinem zweiten Kommen auf die Erde, so sagt die Bibel, wird er ein für alle Menschen sichtbares Reich errichten, das tausendjährige Reich. Und nach diesem tausendjährigen Reich, also es gibt unterschiedliche Auffassungen, ob dieses tausendjährige Reich wörtlich zu verstehen ist oder ob man es vergeistlichen muss, aber auf jeden Fall nach diesem tausendjährigen Reich wird das Reich Gottes in seine endgültige Form überführt. Und diese Form ist ewig, sie ist perfekt, sie ist vollkommen, sie ist absolut herrlich. Und normalerweise sagen wir auch Himmel dazu oder die Bibel sagt neuer Himmel und neue Erde dazu. Wir lesen in 1. Korinther 15 etwas über diese Überführung vom tausendjährigen Reich zum ewigen Reich. Da heißt es, danach das Ende, wenn Jesus das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Und dieses ewige Reich, dieses endgültige, vollkommene, absolut herrliche Reich, das wird zum Beispiel auch in 2. Petrus genannt, das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Gut, kommen wir zurück zu unseren Gleichnissen. Das war so ein grober Überblick, was ist das Reich Gottes? Und in unseren Gleichnissen geht es nicht um das tausendjährige Reich oder das oder die ewige Form, sondern es geht um diese gegenwärtige Form, in der wir uns heute befinden, um die gegenwärtige geistliche Form des Reiches Gottes. Ja, was sagt uns das erste Gleichnis? Ein Mann ist auf dem Acker, wir wissen nicht, warum er dort ist. Es war ja nicht sein eigener Acker. Vielleicht wurde er als Arbeiter vom Eigentümer engagiert, dass er pflügen soll oder abernten soll, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall findet er einen Schatz vergraben im Feld. Und vielleicht kommt uns das heute ein bisschen künstlich vor, dieses Beispiel oder dieses Gleichnis. Vielleicht ist das, ja, wir können das nicht nachvollziehen, warum sollten Menschen ihre Schätze oder ihre Habseligkeiten unter die Erde vergraben. Aber das war damals durchaus normal. Die Menschen konnten ihr Geld ja nicht auf das Tagesgeldkonto packen, die konnten nicht in Aktien investieren. Es gab auch nicht in der Weise Bankschließfächer, wo man vielleicht seinen kostbaren Schmuck hinbringen konnte. Und darum bot sich der Platz unter der Erde als sicherer Aufbewahrungsort an. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das auch einen guten Schutz vor Plünderung darstellte, in Kriegsfällen. Ich habe dazu ein passendes Zitat gefunden von einem der bedeutendsten Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, Flavius Josephus. Er schreibt über den Krieg der Juden gegen die Römer 68 nach Christus und schreibt dort, vieles konnten die Römer selbst herausgraben, aber die meisten Funde verdankten sie den Angaben der Kriegsgefangenen, infolge deren man Gold- und Silberschmuck aushob, wie er von den betreffenden Eigentümern, also den Juden, der unsicheren Kriegszeiten wegen in die Erde versteckt worden war. Also wir sehen, das war durchaus üblich, dass Leute aus Angst vor Krieg oder aus welchen Gründen auch immer ihre Habseligkeit, ihre Kostbarkeiten unter die Erde vergraben haben. Und dieser Mann, der findet den Schatz, freut sich darüber, verkauft alles, was er hat, kauft damit das ganze Feld ab, damit er den Schatz bekommt. Und an dieser Stelle kommen viele Leute so ein bisschen ins Stocken und sie fragen sich, ist das Verhalten des Mannes nicht unmoralisch? Ist es nicht falsch, was der Mann macht? Hätte er nicht dem Eigentümer Bescheid sagen sollen, statt stillschweigend das Feld zu kaufen? Wie kann Jesus uns hier offensichtlich eine Geschichte erzählen und einen Mann als Vorbild darstellen, dessen Verhalten unmoralisch ist? Und ich möchte zwei Gründe geben, warum das Verhalten des Mannes nicht unmoralisch war. Es gibt mindestens zwei gute Gründe dafür. Der erste Grund, solche Fälle, wo Menschen was gefunden haben, was ihnen nicht gehörte, wurden im jüdisch-rabbinischen Gesetz sehr, sehr präzise geregelt, mit allen möglichen Ausnahmefällen und allen möglichen Unterkategorien. Und vereinfacht kann man sagen, der Finder von Geld durfte es behalten. Und deshalb wäre es den Zuhörern Jesu nicht in den Sinn gekommen, das Verhalten als unmoralisch zu betrachten. Und der zweite Grund, Der Schatz gehörte ja nicht dem Eigentümer. Er wusste ja nichts davon, sondern hätte er gewusst, dass da ein Schatz im Acker drin ist, dann hätte er, bevor er es verkauft hat, den Schatz vorher ausgegraben und für sich behalten. Vermutlich war es so, dass ein Vorbesitzer des Feldes seinen Schatz dorthin platziert hat und einfach gestorben ist durch Krankheit, Krieg, Unfall, was auch immer, und der Schatz seitdem dort herrenlos verweilte. Ja, im zweiten Gleichnis, da wird uns ein Kaufmann beschrieben, der im Perlenbusiness unterwegs war und der immer auf der Suche war nach schönen Perlen. Und Perlen waren in der damaligen Zeit die wertvollsten Schmuckstücke, die man kannte. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 7,6, werft eure Perlen nicht vor die Säue, womit er sagt, werft das Wertvollste, was ihr habt, nicht vor Menschen, die sowieso das nur zerreißen und sich darüber lustig machen. Vielleicht können wir sagen, dass Perlen vergleichbar waren mit dem Wert von Diamanten heute. Und eines Tages findet dieser Kaufmann die Perle schlechthin, eine sehr, sehr kostbare Perle, worauf er hin alles verkauft hat, was er hat, und diese eine Perle damit kauft. Ja, also wir haben jetzt zwei Gleichnisse mit zwei Menschen, die alles verkaufen, was sie haben, um eine wertvolle Sache zu kaufen. Was sagt uns das über das Reich Gottes? Ich möchte mit euch vier Prinzipien anschauen, die wir aus diesen Gleichnissen entnehmen können. Das erste ist, das Reich Gottes ist verborgen. Der Schatz lag unter der Erde und die Perle musste gesucht werden. Das heißt, das Reich Gottes ist nicht oberflächlich wahrzunehmen. Es springt dem Menschen nicht direkt ins Auge. Der Mensch in seinem natürlichen, also in von Gott getrenntem Zustand, er erkennt nicht den Wert und die Größe des Schatzes. Er weiß nicht, was es heißt, erlöst zu sein, was es heißt, Vergebung der Sünden zu haben, was es heißt, wie herrlich es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben und die Gewissheit, dass man auf ewig bei Gott sein wird. Das versteht der natürliche Mensch nicht. Es ist ihm verborgen. Und das liegt nicht etwa daran, dass Gott sich nicht dem Menschen mitgeteilt hat, dass Gott sich nicht geoffenbart hat. Ganz im Gegenteil, Gott hat von Anbeginn der Menschheit, also von den ersten Kapiteln in 1. Mose, hat er immer wieder den Kontakt zu den Menschen gesucht, immer wieder die Beziehung zu seinem Geschöpf gesucht. Und das hat sich dann gesteigert im Verlauf der Geschichte. Gott schickt Propheten, Gott lässt sein Wort in schriftlich fixierter Form niederschreiben und Gott wird sogar selbst Mensch durch Jesus. Gott kommt auf diese Erde und wird Mensch durch Jesus und lebt unter den Menschen. Mehr Offenbarung, kann man sagen, mehr Offenbarung geht nicht. Und Gott lebt, Jesus lebt unter den Menschen. Er wirkt, er tut Wunder, er heilt, er weckt Tote auf, er selber steht nachweislich historisch von den Toten auf. Und wir würden denken, Gott hat jetzt so viel an Offenbarung geschenkt, Gott hat sich so mitgeteilt. Die natürliche Reaktion wäre doch, dass die Menschen ihn erkennen, dass die Massen erkennen, hey, hier spricht der König über das Reich Gottes und der König vom Reich Gottes, hier spricht er und wir sollten alle zusehen, dass wir in das Reich Gottes hineinkommen. Aber die Reaktion der meisten Menschen war eine traurige. In Johannes 1 können wir das nachlesen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das hat sich leider bis heute nicht geändert. Jesus sagt in Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Und es hat sich leider nicht geändert, dass die Mehrheit der Menschheit, für die Mehrheit der Menschheit ist das Reich Gottes verborgen. Ja, woran liegt das? Es liegt am Unglauben. Es liegt am unverständigen, verstockten, ungläubigen Herzen von uns Menschen. Paulus hat das sehr gut in 1. Korinther, am Anfang des 1. Korintherbriefs beschrieben. Er sagt dort zum Beispiel in Kapitel 1, 18, denn das Wort vom Kreuz, also das Evangelium, die Wahrheit über den stellvertretenden Tod Christi, er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Oder in Kapitel 2 sagt er, der natürliche Mensch, also der Mensch, der nicht den Heiligen Geist hat, der getrennt von Gott ist, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geiste Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Das ist das Problem des Menschen. Wir sind so gezeichnet vom Sündenfall, dass wir unfähig dazu sind, Gottes Wahrheit, Gottes Reich zu erkennen. Und die Lösung kann nur sein, dass Gott uns Offenbarung schenken muss, dass Gott uns Licht von oben schenken muss. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt von Michael vor 2 Wochen. Da ging es ja in Matthäus 16, da hat Jesus seine Jünger gefragt, für wen halten die Leute mich? Wer bin ich? Was sagen die Leute über mich? Und da sagt Petrus im Verlauf des Gesprächs, du bist Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt ist die Antwort Jesu interessant darauf. Was sagt Jesus dazu? Petrus, schön, das hat dir dein natürlicher Instinkt geoffenbart oder das hast du durch scharfes Nachdenken herausgefunden. Nein, sondern Jesus sagt, glückselig bist du Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel hat dir das geoffenbart. Also wir brauchen Licht von oben, wir brauchen Erkenntnis, wir brauchen ein geöffnetes Herz von Gott, dass wir sein Reich erkennen, dass wir seine Wahrheit erkennen. Und das Schöne ist, Gott schenkt dieses Licht so gerne. Gott hat immer wieder in seinem Wort gesagt, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte, dass Menschen ihn erkennen. Er schenkt dieses Licht so gerne. Und das ist eine große Ermutigung für all diejenigen, die vielleicht auf der Suche sind nach Gottes Reich, aber die es noch nicht wirklich gefunden haben, die noch nicht sagen können, ich bin im Reich Gottes drinne, ich bin hineingegangen. Für diese Menschen sind diese Gleichnisse eine riesige Ermutigung. Denn diese Gleichnisse zeigen, Gott lässt sich finden. Das Reich Gottes lässt sich finden. Man muss engagiert dranbleiben, man muss Gott um ein geöffnetes Herz bitten. Man muss suchen, denn Jesus sagt, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein zweites Prinzip, was wir aus diesen Gleichnissen entnehmen können. Das Reich Gottes wird auf unterschiedlichen Wegen gefunden. Ich mache diesen Punkt nur ganz kurz. Der Mensch aus dem ersten Gleichnis erfindet den Acker in Anführungsstrichen zufällig. Nach allem, was wir wissen, hat er nicht gewusst, dass dort ein Schatz drin ist. Er hat nicht aktiv danach gesucht, sondern er findet den Schatz zufällig. Und er repräsentiert all die Fälle, die wir aus der Bibel kennen oder auch aus unserem Leben kennen, aus unserer Umgebung. Er repräsentiert all die Fälle, wo das Reich Gottes plötzlich in das Leben eines Menschen hineingebrochen ist. Wo es keine große Vorgeschichte gab, wo es keine angekündigte Vorentwicklung gab, dahin, dass ein Mensch Gott erkennt, sondern wo die Wende plötzlich kam. Zum Beispiel bei der Frau, bei der Samariterin am Brunnen. Die ist zum Brunnen gegangen und wollte Wasser schöpfen. Dort ist Jesus, er redet mit ihr seelsorgerlich über ihre Sünden, über ihr vergangenes Leben und offenbart sich ihr als Messias. Und nach einem Gespräch erkennt sie, dass Jesus der Messias ist und wird gerettet. Und in einem zweiten Gleichnis, da sehen wir einen Kaufmann und da heißt es, er sucht bewusst aktiv nach kostbaren Perlen. Er ist aktiv auf der Suche und er repräsentiert all die Fälle, wo Menschen sich auf die Suche nach Gott begeben haben, wo Menschen aktive Gottessucher sind. Ich denke, der Finanzminister Äthiopiens aus Apostelgeschichte 8 ist so ein Beispiel oder Cornelius aus Apostelgeschichte 10. Leute, die beschrieben werden als fromm und gottesfürchtig, als suchend, als betend, aber Menschen, die noch nicht das Evangelium kennengelernt haben, die noch nicht wirklich ins Reich Gottes hineingekommen sind. Und die Bibel sagt, solche Gottessucher, denen wird sich Gott auch offenbaren. Und das heißt, es gibt unterschiedliche Bedingungen, Lebensumstände, aus denen Gott Menschen in sein Reich beruft. Gott macht hier individuelle Handarbeit mit jedem Menschen. Ein drittes Prinzip. Das Reich Gottes ist die wahre Quelle der Freude. Ihr kennt vielleicht so die landläufig verbreitete Meinung, ja, das Christentum, das ist eher so eine freudlose und spießige Angelegenheit. Das gilt bestimmt nicht für das biblische Christentum. Ich lese nochmal den zweiten Teil von Vers 44, da heißt es vom Mann, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft ihn Acker. Vor Freude, dass er diesen wertvollen Schatz gefunden hat. Also er hat so eine große Freude darüber, dass er diesen wertvollen Schatz gefunden hat, dass er sogar bereit ist, alles zu verkaufen, nur um diesen Schatz zu bekommen. Und Freude, das können wir aus diesem Gleichnis entnehmen, ist einer der wesentlichen Merkmale von Gottes Reich. Ich glaube, Römer 14 ist in diesem Kontext sehr wichtig. Paulus beschreibt dort die Situation der Gemeinde in Rom als eine etwas spannungsgeladene. Es gab dort unterschiedliche Gewissensprägungen, unterschiedliche Meinungen. Es ging dort konkret um Speisen. Es gab Christen dort, die manche Speisen als unrein angesehen haben. Und es gab reife Christen, die gesehen haben, dass alle Speisen erlaubt sind, alle Speisen rein sind. Und es gab Streit darüber. Leute haben sich einen Kopf drum gemacht, die einen haben die anderen verachtet, die einen haben die anderen verurteilt. Und das hat offenbar einen sehr großen Platz im Leben der Gemeinde eingenommen. Und Paulus muss die Christen dort zur Besinnung rufen. Er sagt, Leute, ihr seid dabei, den Fokus zu verlieren. Ihr habt euch hier auf einen Nebenkriegsschauplatz begeben und habt den Blick auf das Wesentliche verloren. Und dann sagt er, dann kommt in Vers 17 kommt eine geniale Zusammenfassung, was eigentlich das Wesen von Gottes Reich ist. Und da sagt Paulus, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist es, worauf die Christen in Rom achten sollten, dass diese Dinge, die Dinge, die wirklich das Reich Gottes ausmachen, dass die im Vordergrund stehen, dass diese Dinge ihren berechtigten Platz haben. Und wir sehen hier, dass Freude sogar auf eine Stufe mit Gerechtigkeit und Frieden gestellt werden. Und überhaupt können wir in der Bibel an sehr vielen Stellen sehen, dass Freude wirklich ein wesentliches Merkmal ist von Gottes Reich. Zum Beispiel, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, Psalm 16. Oder Jesus sagt zu seinen Jüngern, Johannes 15, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Ich habe noch einen mitgebracht, einen Vers von Paulus in Philipper 4,4. Das ist diese bekannte Aufforderung, da sagt Paulus, freut euch in dem Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Und natürlich heißt das nicht, dass die Bibel hier ein unerreichbares Ideal für uns aufzeigt, dass wir in jeder Sekunde unseres Lebens voller enthusiastischer Freude sein müssen. Die Bibel weiß sehr wohl, dass es auch Zeiten der Trauer gibt, wie wir als Gemeinde ja diese Woche aktuell erleben. Und das ist normal und das ist okay. Zum Beispiel sagt Paulus in Römer 12, freut euch mit dem Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Was hier gemeint ist, ist, dass Freude ein Grundelement von Gottes Reich ist und auch ein Grundelement in unserem Leben sein soll, ein Muster unseres Lebens. Wir können uns immer wieder auch in sehr notvollen Lebensumständen, können wir uns in dem Herrn freuen. Ja, und zuletzt das vierte Prinzip. Und ich glaube, das ist auch der Kern dieser Gleichnisse. Das Reich Gottes wird gekauft. Und ich glaube, hier kann man auch sehr schnell zu Missverständnissen kommen. Deswegen müssen wir alle nochmal zum Schluss sehr konzentriert und kritisch mitdenken, dass wir diesen Punkt richtig verstehen. Was bedeutet das? Das Reich Gottes wird gekauft. Also wir sehen, der Mann, der kauft das Feld, der Kaufmann, der kauft die Perle. Also das Reich Gottes muss gekauft werden. Ich will erstmal damit anfangen, was das nicht bedeuten kann. Offensichtlich kann es nicht bedeuten, dass man das Reich Gottes mit Geld kaufen kann. Das wäre absurd, das ist unbiblisch, das würde uns direkt in die Zeit des Mittelalters zurückwerfen, in die Zeit vor der Reformation, wo Leute Ablassbriefe gekauft haben und geglaubt haben, da kann man sich dadurch Vorteile für die Ewigkeit erkaufen. Das ist absurd, das ist damit nicht gemeint. Was damit auch nicht gemeint sein kann, weil es alles allem in der Bibel widersprechen würde, dass ein Mensch durch irgendeine Leistung, durch irgendein Werk, durch irgendeine Anstrengung, auch nicht durch eine gute Herzenshaltung oder ein Gott hingegebenes Leben, seine Errettung, den Eingang ins Himmelreich kaufen kann. Das ist nicht möglich. Die Bibel ist hier eindeutig. Sie sagt, das Himmelreich ist für einen Menschen nur dann oder dadurch zugänglich, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und er stellvertretend die Strafe für unsere Sünde getragen hat. Nur dadurch ist es möglich, dass ein Mensch ins Himmelreich kommen kann. Die meisten kennen sicherlich diese bekannten Verse aus Epheser 2, die dazu gut passen. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, aber was bedeutet es dann? Was bedeutet es dann, das Reich Gottes zu kaufen? Und es bedeutet, dass der Glaube nicht nur eine rein intellektuelle Überzeugung von Fakten über Jesus ist, sondern der Glaube umfasst auch, dass ein Mensch Jesus als Herrn annimmt über sein Leben. Es bedeutet, dass ein Machtwechsel stattfindet. Statt meines sündigen, rebellischen und selbstbezogenen Ichs wird Jesus der Herr in meinem Leben. Innere Buße, sagt die Bibel, also Buße ist ein altdeutsches Wort für innere Umkehr, für Gesinnungsänderung, für Ausrichtung auf Gott hin, Innere Buße wird sich auch im Leben nach außen hin zeigen und wird praktische Konsequenzen haben. Und das ist mit Reich Gottes kaufen gemeint. Ich will das an zwei Beispielen ein bisschen praktischer machen. Das erste Beispiel ist falsche Religiosität. Also Religiosität, die nicht von Gott gewollt ist, wo Menschen durch eigene Anstrengungen und Vorstellungen versuchen, Gott zu gefallen. Und ich denke, das Paradebeispiel dafür ist Paulus vor seiner Bekehrung. In Philipper 3, 5 bis 6 beschreibt er seine religiösen Leistungen vor seiner Bekehrung. Es heißt dort, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, also erstmal ein Jude. Die Juden haben ja immer geglaubt, dass sie, weil sie natürliche Nachkommen von Abraham sind, haben sie schon mal ganz viele Pluspunkte bei Gott. Vom Stamm Benjamin, also einer der historisch guten Stämme. Ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, also einer der ganz strengen, die es sehr ernst genommen haben. Im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Also Paulus beschreibt seine religiösen Leistungen. Er sagt, guckt Leute, das ist das, was ich vor meiner Bekehrung an religiösem Zeugnis hatte. Und das war viel. Also ein Jude der damaligen Zeit, der würde sagen, wow, mehr Religiosität geht eigentlich nicht. Wenn einer durch Religion, durch Judentum gerettet wird, dann bestimmt Paulus. Aber schauen wir mal, wie er nach seiner Bekehrung das bewertet. Er sagt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegen der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus sagt, Leute, ich habe so viele religiöse Pluspunkte gehabt, aber ich habe erkannt, ich brauche Christus. Diese ganzen religiösen Leistungen, die ich habe, die sind alle komplett wertlos. Er sagt, sie sind Dreck, sie zählen nicht vor Gott. Und meine ganze falsche Religiosität, wie er sagt, habe ich eingebüßt, habe ich für Dreck geachtet, damit ich Christus gewinne, damit ich Christus kaufe, um im Bild zu bleiben. Und das ist damit gemeint. Das ist ein Beispiel, was es heißt, alles verkaufen zu müssen. Ich muss meine falsche Religiosität verkaufen. Und ich denke, das ist auch ein Problem für viele Menschen heute. Auch wenn wir, sage ich mal, im säkularisierten Westen leben, in einem postchristlichen Zeitalter, viele Menschen, auch wenn sie es vielleicht nicht so genau ausformulieren und klar haben, aber viele Menschen glauben irgendwo im Hinterkopf, ich bin ja getauft, ich bin irgendwo Kirchenmitglied, ich bin kein Mörder, ich bin jetzt so gut wie der Durchschnittsmensch vielleicht. Wenn ich einmal sterben werde und vor Gott stehen werde, dann wird das irgendwie schon reichen. Und sie wiegen sich in ihrer eigenen falschen Religiosität in Sicherheit und brauchen eigentlich Christus. Und ein weiterer praktischer Punkt, was es heißt, alles zu verkaufen, das kann, es muss nicht, aber es kann die Beziehung zu unseren Liebsten sein. Jesus sagte in Matthäus 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Manchmal erfahren Menschen Entfremdung von ihrer Familie, von ihren Liebsten, weil sie Jesus nachfolgen, weil die Familie das nicht nachvollziehen kann, weil das für die Familie eine Torheit ist, wie wir das gelesen haben. Und es kommt zu Spannungen oder es kann zu Spannungen kommen, es kann zu Streit kommen, in Extremfällen sogar zum Verbannt werden oder ausgeschlossen werden aus der Familie. Und das ist zum Beispiel Mark Gabriel so gegangen. Ich weiß nicht, wer diesen Namen schon mal gehört hat. Mark Gabriel ist eine sehr interessante Geschichte. Das ist ein islamischer Gelehrter gewesen, ein hochkarätiger islamischer Gelehrter, der islamische Geschichte gelehrt hat an der Al-Azhar-Universität in Kairo in Ägypten, also der bedeutendsten islamischen Universität, die es gibt auf dieser Welt. Und ich mache seine Geschichte kurz. Er kam er kam zu Zweifeln an der Wahrhaftigkeit des Korans, er hat seinem Glauben sich losgesagt und es hat eine Zeit lang gedauert, er kam in eine Sinnkrise, Lebenskrise, hat dann durch eine Apothekerin zum Glauben an Jesus gefunden und hat ein Jahr heimlich seinen Glauben ausgelebt. Und er wusste, ich muss es meiner Familie irgendwann sagen, aber das ist natürlich mit viel Mut verbunden und hat eine Zeit lang gedauert, bis er dann wirklich den Mut gefasst hat. Und eines Tages platzt er dann vor seinem Vater mit der Wahrheit heraus und sagt, ich bin Christ, ich folge Jesus nach. Und die Reaktion des Vaters war, Er sucht seine Pistole und schießt 5-mal nach seinem Sohn. Aber Gott hat ihn bewahrt, den Mark Gabriel. Er konnte dann noch in derselben Nacht nach Südafrika fliehen und von dort über in die USA, wo er heute auch dient und auch lehrt. Und das war der Preis, den Mark Gabriel zahlen musste für das Reich Gottes. Die Trennung, das Verbanntwerden, das Ausgeschlossenwerden von seiner Familie. Natürlich, das erlebt nicht jeder Christ, Gott sei Dank nicht, und auch nicht jeder in dieser extremen Form, aber es ist ein Preis, den man bereit sein muss zu zahlen, wenn man in das Reich Gottes möchte, wenn man Jesus nachfolgen möchte. Jesus sagt in Bezug auf die Nachfolge in Lukas 14 sehr wichtige Dinge. Er sagt dort, dass die Kosten der Nachfolge berechnet werden müssen. Ich lese es mal vor aus Lukas 14. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wir sehen hier, Jesus ist kein Marktschreier. Jesus drängt die Leute nicht zu unüberlegten, vorschnellen Entscheidungen für ihn. Er sagt ganz nüchtern, Leute, setzt euch hin, berechnet die Kosten für das Reich Gottes und überlegt, ob ihr mir nachfolgen wollt oder nicht. Er lädt ein in sein Reich zu seinen Bedingungen. Und die entscheidende Frage bei all diesen Sachen, ob ein Mensch, wie ein Mensch sich entscheidet oder nicht, der entscheidende Punkt ist der Glaube. Wenn ein Mensch wirklich erkennt, wie wertvoll das Reich Gottes ist, wie herrlich es ist, kostenlos die Vergebung der Sünden zu bekommen, das ewige Leben, Frieden mit Gott, die Gewissheit auf den Himmel, den Heiligen Geist, all dieses, sag ich mal, dieses Paket, was Gott uns schenkt, aus Gnade, aus Liebe. Wenn ein Mensch die Herrlichkeit davon erkennt, dann wird er die Kosten berechnen und sagen, Herr, ich will dir nachfolgen. Herr, es ist mehr als wert, alles zu verkaufen, um dein Reich zu bekommen. Jesus hat in einem anderen Bild mal gesagt, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und der Glaube, der erkennt das. Der Glaube erkennt das, was Jesus von mir fordert, also ihm nachzufolgen, ihn als Herr anzunehmen, das ist gut, das ist eine leichte Last und das ist ein sanftes Joch. Und der Glaube erkennt auch, dass das Gegenteil, die Alternative, ein Leben in Rebellion zu Gott, ein Leben in einem unbußfertigen Herzen, das ist schwer zu tragen und das ist sehr schmerzhaft. Ja, soweit diese zwei Gleichnisse. Ich hoffe, wir konnten einiges daraus entnehmen für uns. Und ich fasse nochmal zusammen. Das erste Prinzip der Gleichnisse war, das Reich Gottes ist verborgen für den natürlichen Menschen. Das zweite, das Reich Gottes wird auf unterschiedlichen Wegen gefunden. Das dritte, das Reich Gottes ist die wahre Quelle der Freude. Und das vierte, das Reich Gottes hat einen Preis, das Reich Gottes wird gekauft. Ich möchte gerne noch zum Schluss mit euch beten. Herr Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich dafür danken, dass wir dich in unserem Leben erkennen durften. Wir sehen, dass die meisten Menschen dich leider nicht erkennen in ihrem Leben, dass ihnen nicht klar ist, wie wertvoll, wie kostbar dein Reich ist, wie herrlich es ist, Gemeinschaft zu haben mit dir, die Gewissheit auf den Himmel zu haben, einen Sinn für das Leben zu haben. Herr, das ist so wunderbar und viele Menschen erkennen das leider nicht. Und bitte hilf uns auch, diesen Menschen dein Reich zu erklären, nahezubringen, ihnen das vorzuleben als Bürger dieses Reiches. Herr Jesus, und wir danken dir für das, was du uns alles durch dein Reich geschenkt hast. Und wir wollen dich bitten für alle Menschen in unserer Mitte, in unserer Umgebung, die vielleicht noch dabei sind, die Kosten zu berechnen, die dabei sind, dich zu suchen und noch nicht gefunden haben, dass du dich ihnen offenbarst, dass du sie zu dir ziehst, dass du ihnen ein geöffnetes Herz schenkst, damit auch sie sich für dich entscheiden. Amen.